In einer schockierenden Wendung müssen sich der stellvertretende City Manager Ben Wyatt und die stellvertretende Direktorin des Parks Departments Leslie Knope vor einem Ethikausschuss für eine romantische Beziehung am Arbeitsplatz verantworten. Wir von Pony Today beteiligen uns nicht an Spekulationen, jedoch sind wir davon überzeugt, dass vor allem Leslie Knope massiver Bestechung, Korruption und Veruntreuung von Steuergeldern schuldig ist. Der Parks and Recreation Rewatch Podcast mit Tobi und Phil. So Leute, da sind wir wieder. Neulich im Grünflächenamt ist zur nächsten Episode wieder da. Ich hoffe, ihr habt euch wieder alle gut hergefunden. Selbe Frage würde ich auch an Tobi schicken. Tobi, bist du da?
Ich bin noch in der Findungsphase, aber ich glaube, ich bin da, wo ich hin möchte.
Hast du dich zusammengesammelt wie in Family Guy, diese eine Cutaway mit Sylvester Stallone, ja, wo dieses Gesicht aus nichts besteht und dann quasi sich am Tag dann irgendwie die Augen reingesetzt werden und die Ohren reingesetzt werden, der Mund reingesetzt werden.
Ja, doch. Ich sammle mich innerlich zusammen.
Sehr schön. Und
wie immer einer bei mir auf Arbeit immer so sagt, es ist ein innerliches Blumenpflücken für mich, hier zu sein.
Ein innerliches Blumenpflücken, sehr schön.
Ja.
Wenn du die Arbeitsanekdoten anbringst, ich sage dann immer, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, dann sage ich immer, ich bin froh, hier sein zu müssen.
Ja,
und ja, das sagt dann eigentlich, glaube ich, alles über meine Arbeitspersona aus. Nein, ganz im Gegenteil.
Mein Lieblingsspruch ist immer, ich helfe ungern.
Gut.
Episode 9.
Genau, Parks and Rec. Wir haben wieder ein bisschen was aus dem Archiv gekramt. Die Folge, die wir heute besprechen, ist, wie du schon, glaube ich, gerade gesagt hast, ich habe dir nicht zugehört, die neunte
der vierten Staffel. Wie meine Frau.
Die neunte der vierten Staffel. Mit dem Originaltitel The Trial of Leslie Knope, ausgestrahlt am 1. Dezember 2011 und in Deutschland unter dem Titel Liebe vor Gericht am 28. Dezember 2013. Das
klingt wie DSDS.
Ein bisschen, oder?
Liebe vor Gericht.
Ich muss mir jetzt nur hier diese Gedankennotiz schon mal machen, dass ich irgendwann dieses wirklich distinktive Geräusch aus Law and Order mit einspielen muss. Dieses Ding, Ding.
Oh, ne? Ding.
Ja, vielleicht auch mal das Intro oder vielleicht auch mal damit spielen, im Intro außersehen das Law and Order Intro einzuspielen und dann erst unser neues Intro dann reinlaufen zu lassen. Okay.
Oh.
Na, anspielen ist okay, man muss immer vorsichtig sein, mit Copyright-Geschichten. Aber dadurch, dass man hier keine Gelder, weißt du, dadurch, dass wir überhaupt keine Gelder einnehmen, ist das alles auch gar nicht so problematisch. Ja.
Ehrlich? Solange das hier eine Nullnummer ist, ja?
Sagen wir es mal so, die Rechte sind die gleichen. Ja, solange wir mit Einspielern arbeiten, ist es wichtig, dass es unter dieser Zitatregel fällt. Also du kannst es einspielen, du musst es dann aber behandeln. Ja, nicht einfach nur einspielen des Einspielens willen, sondern du musst es besprechen, du musst es thematisieren, diskutieren. Aber sagen wir mal so, ein Medienrechtsanwalt, und da gibt es ja wirklich Leute, die das Internet durchforsten und Sachen suchen, wo sie dann quasi eine Unterlassungsklage dann hinschicken können oder eben eine Forderung hinschicken können.
Die fangen natürlich erstmal bei den
Sachen an, wo Geld dahinter steht. Ja, und nicht, wo quasi kein Geld dahinter steht, wo keine Einnahmen generiert werden. Das ist ja hier der Fall. Ja. Aber gut, man muss es ja auch nicht übertreiben. Soll ja noch ein Joke sein. Genau, Folge 9, Trial of Leslie Knope, genau. Die Regie kommt von Dean Holland, unseren Tausendsasser, und das Skript, dadurch, dass es eine spezielle Episode ist, kommt von Dan Gore und Mike Schur, also quasi eine Co-Produktion der beiden, ich sag mal schon, Hauptautoren dieser Staffel oder dieser Serie. Gastauftritte habe ich mir hier Kevin Rock als Councilman Allenbach. Also auf Deutsch Allenbach notiert.
Allenbach.
Ist aber Nebendarsteller. Also kann ich ja nicht sagen, dass hier irgendeine Rolle, die da in seiner Vita aufgeführt wurde, mich irgendwie großartig an irgendwas erinnert hätte. Also ich kenne das alles nicht. Aber gut. Ich glaube, das Wichtige, was man zu der Episode noch sagen kann oder was zu erwähnen ist, es ist eine der seltenen Episoden, wo es keine Nebenhandlungen gibt. Na, also es gibt nur die eine Haupthandlung, die wird stringent durcherzählt. Also mehr oder weniger, bis auf den letzten Part vielleicht. Aber mit dem Unterschied hier auch wieder im Vergleich zu den letzten Episoden, das Cold Open hat gar nichts mit dem Rest der Episode zu tun. Ja, das ist dann schon der wesentliche Unterschied. In den letzten Folgen hat das Cold Open direkt mit der Folgenhandlung zu tun gehabt. Zumindest mit einer der Folgenhandlungen.
Aber ich fand es extrem witzig.
Ja, Tobi, da würde ich sagen, willst du denn mit dem extrem witzigen Cold Open vielleicht mal anfangen?
Ja!
Ich glaube, das ist auch mit, wo wir schon mal gesagt haben, ne? So GIF-Momente, Meme-Momente.
Ja, habe ich dir ja auch schon mal geschickt.
Ist neben I Know More Than You, ja, oder das Drehen am Schreibtisch im Kreis, definitiv mit dazu. Aber erzähl mal, worum geht's?
Ron versucht online etwas zu kaufen und erhält ein Pop-up-Anzeige mit seinem Namen. April erklärt ihm, was Cookies sind, und er ist schockiert über das, was er als Eingriff in die Privatsphäre ansieht. April verweist ihn daraufhin auf Google Earth und fordert ihn auf, seine Adresse dort einzugeben. Er tut dies und danach wirft er seinen Computer in den Müllcontainer. Also erstmal
der Schnitt, allein, oder? Der Schnitt allein in dieser Szene ist schon großartig, zack. Ja. Aber ja.
Ich fand ja auch schon den Anfang geil. April! Ja. April! Ja. Hier. Ich habe gerade was kaufen wollen und dann ploppt hier ein Fenster auf mit Ron Stoppable.
Ron Stoppable, das ist gut.
Ja, nein, Ron, das könnten Sie kaufen. Ja, und wo ist die Frage? Woher die das wissen? Ja! Allein schon diese Handbewegung. Fand ich so geil. Und dann, hey, Pop, Cookies und lalala, die sammeln Daten über mich. Das ist ein Eingriff in meine Privatsphäre. Mhm. Und dann mit dem Haus. Dann würde mich jetzt interessieren, rein theoretisch dürften das ja nur Aufnahmen von oben sein. Weil in wird Amerika ja kaum das Auto ist doch vorbeifahren, recht, ne? Genau. Wobei in Amerika sind ja sogar Typen per Fuß gelaufen. Mhm. Ne? Also es gibt sogar sehr viele Wälder, die aufgenommen sind.
Okay.
Aber der wäre doch so ein Typ, wenn da einer bei ihm auf dem Land rumläuft. Der wäre weg.
Tja.
Ein Google-Läufer weniger. Aber schön, wie er dann das Ding, zack, als wenn das was ändern würde, ja.
Ja.
Das fand ich so geil.
Ich meine, was man in der Szene vielleicht schon mal ansprechen kann, ist, dass Ron überhaupt seine Adresse in den Computer eingibt, ne, mit dem, was er jetzt weiß, ist ja schon mal der nächste Schluss, wo man sagt, das solltest du dir vielleicht nochmal überlegen, ob du deine persönlichen Informationen dort eingeben möchtest. Ja.
Na gut, aber gut, er gibt es auf Google Earth ein, um es zu finden. Schwierig.
Aber dann halt wirklich, was ich so meisterhaft finde, ist dann einfach dieser Schnitt, ne, wie er einfach nur mit dieser versteinerten Miene dann in diesen Monitor guckt. Einfach nur schnitten, dann siehst du noch, wie das Ding volle Kanne in den Container ballert. Und vor allem im Drehen noch so diese Schultern noch so zucken, weißt du, so den Pullover wieder zurechtdrücken. So geil, wie er da wieder abtrabt. Mega Szene.
Schön.
Also wenn du mich fragen würdest, ja, was ist so ein Ausschnitt, der Ron Swanson am besten charakterisiert, da würde ich immer diesen nehmen. Das ist die perfekte Zusammensetzung von den Eigenschaften von Ron Swanson, finde ich. Also dieser Wunsch der eigenen Privatsphäre und das ziemlich konsequente Verhalten dann dagegen. Das fand ich schon richtig einfach großartig. Habe mich auch gefreut, dass das in dieser Folge kam. Wusste nicht mehr, also ich kenne die Folge oder diese Szene, wie gesagt, aber ich wusste nicht mehr, dass es in dieser Folge kam.
Na dann, kommen wir zum ersten.
Yep. Oh, genau. Leslie und Ben beichten Chris ihre seit einem Jahr andauernde romantische Beziehung. Nachdem er seinen anfänglichen Schock überwunden hat, leitet er widerwillig eine umfassende Untersuchung ein und bereitet einen Ethikprozess für die beiden vor, wobei Leslies Prozess für den nächsten Tag und die Anhörung für Ben für den darauffolgenden Tag angesetzt ist. Am nächsten Morgen treffen Leslie und Ben im Gerichtssaal aufeinander. Leslie befürchtet, dass das Schlimmste passieren könnte, Ben jedoch beruhigt sie, dass sie wahrscheinlich höchstens einen Klaps auf die Hand bekommen. Ja, wenn sie zu dem Zeitpunkt schon wüssten, wer der Kronzeuge ist. Aber für Leslie ist selbst das eine schreckliche Sache. Als die Verhandlung beginnt, bekämpft Chris, der es hasst, Leslie und Ben anklagen zu müssen, seinen seelischen Stress, indem er eine riesige Menge an Kräutermedizin und Nahrungsergänzungsmitteln einnimmt.
Ah, also erstmal, wie er schon in seinem Office, ne, also in seinem Büro da reagiert. Hm. Also, dieses Atmen die ganze Zeit und was soll ich jetzt sagen? Und dann, ich bin erstaunt und aber das müssen wir machen, da müssen wir, das geht gar nicht. Und ich freue mich für euch, aber das geht gar nicht.
Mhm. Ja, aber auch wieder konsequent, ne? Also das finde ich aber gut, dass man dann wirklich die Entscheidung getroffen hat, schon diesen, ich sag mal, Worst Case dann auch herbeizuführen. Ja, dass das nicht wie in so einer Comedy-Serie dann halt alles sich irgendwie zum Guten wendet und sagt, ja, okay, so schlimm ist es ja nicht. Und weil dann wäre sozusagen eigentlich so die letzte Staffelhandlung eigentlich völlig ad absurdum geführt, ne, wenn man es dann so auflösen würde. Genau. Ne? Dass es dann genau die Richtung geht, ist eigentlich dann nur konsequent und folgerichtig.
Genau, ich finde das auch gut. Ne? Also auch, dass sie sich nicht geirrt haben, ne? So im Sinne von, da passiert schon nichts, sondern ja, es passiert was. Mhm. Vor allem, ist dir was aufgefallen im Hintergrund bei Chris?
Nee, erzähl.
Also, er hat da ein Foto stehen von einem Herrn. Hast du das gesehen?
Nee.
Das ist ein Fitnessguru. Das ist ein Typ, der, keine Ahnung, wie alt ist, paar 80, mehrere Fitnessstudios und so.
Okay.
Und den sagt man sogar nach, dass er ein Auto hochheben kann.
Okay, wow. So ganz allein und über den Kopf, oder was?
Ja, okay. Ja, natürlich. Ja. Wow. Und er macht auch öfters solche, ich weiß nicht, ob der noch lebt. Ich habe es leider nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, wie der heißt. Es hat mich tierisch geärgert, weil ich nicht rausfinden konnte, wie der hieß. Der macht oder hat in vielen Shows mitgemacht. Im Sinne von hier Saturday Night Live oder so, ne, wo er dann immer mal was gezeigt hat. Oder bei, wie heißt die hier immer Sachen verschenkt. Du kriegst ein Auto,
Oprah.
Und du kriegst ein Auto und du. Oprah, genau, da war der auch und sowas. Mhm. Das fand ich lustig, ich glaube, das ist sein Hero.
Macht ja irgendwie Sinn, oder? An der Stelle, dass das dann so jemand ist. Ja.
Aber das ist mir nur aufgefallen.
Ich habe an dem Punkt so ein kleines Logikproblem. Okay. Jetzt nicht bei der Szene, wo sie noch bei Chris sind und die Beichten abgeben, sondern dann eher schon am nächsten Morgen, wo sie dann eben wo dann Leslie quasi schon seit 3.30 Uhr im Gerichtsgebäude beziehungsweise in dem Anhörungssaal dann sitzt. Ben beruhigt sie ja damit, indem er sagt, sie kriegen maximal einen Klaps auf die Hand. So.
Ja.
Wenn er wirklich denkt, dass das bei dem, was sie, ich sag mal, getan haben, das Outcome ist, frage ich mich, warum sie die ganze Zeit so ein Problem daraus gemacht haben. Zumindest bevor Leslie ihre Kandidatur für den Stadtrat bekannt gegeben hat. Ne? Weil das Thema war ja schon die zweite Hälfte der dritten Staffelhandlung. Das darf bloß nicht rauskommen. Und wie können wir das verhindern? Wenn wirklich jetzt nur ein Klaps auf die Hand gewesen wäre, dann wäre das ja schon nicht das Problem gewesen. Dann wiederum muss ich aber sagen, okay, das ist das eine, ja, selbst wenn man das verhindern wollte, weil Leslie ist ja jemand, für die ist selbst das ja schon ein großes Problem. Aber dann, okay, das ist vielleicht auch in Verbindung mit der letzten Folge, ist ja Leslie offensichtlich wirklich willens, ihre Kandidatur aufs Spiel zu setzen und das publik zu machen, ja. Aber es wird nicht mehr thematisiert in dieser Folge. Das finde ich ein bisschen störend, dass es nur noch darum geht, wie die Bestrafung der Regierung aussieht, aber quasi der Impact auf Leslies Kampagne überhaupt keine Rolle zu spielen scheint in der Folge.
Na gut, aber vielleicht wird man sich dem Thema erst danach widmen.
Möglich, ne? Also erst quasi eins nach dem anderen, ja.
Ja, so im Sinne von, hey, du hast jetzt doof. Und danach kommen die an, das ist jetzt aber schwierig für die Kandidatur. Und dann machen sie daraus erstmal ein Problem.
Aber trotzdem, ich meine, gedanklich hätte man ja schon sagen können, man hätte der Folge noch deutlich mehr mehr Schwere auch noch verleihen können, ja, ja, indem man sagt, das nimmt man jetzt auch noch mit dazu, zumindest in ihren Gedankenkonstrukten, ja, was dann quasi für sie alles auf dem Spiel steht. Aber gut,
aber wollte ich nur mal was erwähnen. Ich auch gut finde, ich bin ja ein Freund von Wandgemälden, ne?
Ja.
Dieses wunderschöne, großflächige Pony, warte, wie heißt das? Ponys Schatten und Ponys Licht oder sowas?
Genau, ne? Das Gute und das Schlechte an Pony, ja.
Ja, das Gute und wo ich dann aber gar nicht weiß, was das Gute daran sein soll und wo war das Schlechte.
Ich wollte gerade sagen, ne, diese Hochzeit ja mit dem Wamapoke-Chief und dieser Protestantin oder was auch immer das da war. Ich weiß nicht, genau, ob das jetzt wirklich zur guten Zeit gehört. Ist.
Ja, genau. Und ich weiß auch nicht, was der Typ in der Mitte, der so Jesusartig nach vorne geht.
Na, ich hätte gesagt, weißt das ist so, was, oder?
Ja, hatte ich auch gedacht. Aber der ist in der Mitte. Ist das jetzt? Was ist das? Steht der über allen oder? Ich verstehe es nicht.
Ja, also, gute Frage, ja.
Das ist, oder auch der Brand, ne? Und dann
noch so ein anderer.
Ne? Ja, dann daneben ist ja, glaube ich, Swedens, oder?
Genau, das ist Swedens mit dem sein? Und diesen creepy Maskottchen über der Fabrik, über der Swedens Fabrik, ja.
Ja. Mhm. Also. Das ist ganz verwirrend. Und dann natürlich, also ich, wie gesagt, ich bin ein sehr großer Freund von den Bildern, mhm. Ne, wo Ben dann sagt, ich sitze hier gleich hinter der Wand, wenn du hier das Bild...
diesen faltigen Monster. Ja.
Ja. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Das war, was war das?
Der Name fällt mir nicht mehr ein, aber das war halt auch einfach einer, so ein ehemaliger hochrangiger Politiker in Pony, der auch in der Mine gearbeitet hat und ihm ist Dynamit im Gesicht explodiert. Ne? Deswegen sieht er so aus, als wäre sein Gesicht geschmolzen.
Ich dachte, die hatten erklärt, dass der in dem Feuer reingerannt war und das...
Kann sein, dass sie es im Deutschen so übersetzt haben, aber im Englischen hieß es nur, dass sie in der Mine gearbeitet hatten, dass Dynamit in seinem Gesicht explodiert ist.
Aber die hatten doch mal gesagt, dass... Warte, da muss ich nochmal hören. Die hatten doch mal gesagt, dass irgendjemand, wo diese Pumpernickel-Fabrik oder Toastbrot-Fabrik abgebrannt sind, konnte man das Rezept noch retten. Die 11 Leute sind zwar verbrannt, aber man hat das Rezept noch gerettet. Und ich dachte, der ist da reingerannt. Warte mal.
Also wenn sie es gemacht haben, dann haben sie es im Deutschen komplett neu übersetzt. Das wäre die einzige Erklärung.
Warte, Unfall hat er? Größter Rechtsanwalt.
Mhm.
Ah, ja. Ja, okay, nee, haben sie. Gut, dann habe ich es falsch in Kopf gehabt. Okay.
Nicht schlimm.
Nee. Also, und dann natürlich noch die Frau, die für ihre Rechte eingestanden ist, oder?
Was hat sie gemacht, dann, Tobi? Wofür ist sie schuldig?
Getragen. Hosen hat sie getragen, ne?
Na, ich hatte gesagt, sie hat einen Ellenbogen blitzen lassen, aber ja, kann natürlich auch sein, dass es in deutschen Hosen waren. Ja.
Und dafür wurde sie ausgesetzt auf den, was?
Lake Michigan, ne?
Ja, das hat mich dann auch ein bisschen verwirrt. Lake Michigan, ist der da in der Nähe?
Ja, tatsächlich. Also Pawnee, Indiana, okay. ist ja quasi, glaube ich, angrenzend an Illinois. Und Illinois ist ja quasi diese große Seenplatte. Also diese
okay, und 15. Da wurde sie dann auf einer Eisscholle ausgesetzt.
Leslie, fand ich gut. Ja, Leslie spricht im Englischen dann quasi von she was turned into a popsicle, quasi in ein Wassereis. Ja. Fand ich auch toll, dieses Bild, wie sie da so völlig stolz auf ihre Eisscholle da steht, neben dem Ablegerpier im Lake Michigan.
Aber warum?
Sehr schön, ja.
Warum? Ne? Also warum hänge ich dieses Bild auf? Als was Mahnmal, hey Frauen, wenn ihr zu viel sagt, dann zack, Eisscholle? Oder was?
Das klingt auch wieder nach... Ja, du zeigst deinen Ellenbogen, ja, right to jail, right to Eisscholle.
Ja, zack, zur Eisscholle.
Ja.
Right, du hast Eisscholle. Was gegen die Regierung, zack, zur Eisscholle.
Tja, ja, manchmal ist man sich nicht so sicher, welche Message man wirklich aussagen möchte mit diesen Wattgemälden, oder? Einfach nur, wie ruchlos Pony sein kann.
Ja, diese Logik dahinter. Ich meine, ja, mal gut, ich verstehe, warum sie den Typen da mit den Rechtsanwalt da drauf hängen haben. Mhm. Verstehe ich. Okay, das ist noch logisch. Aber die Frau,
na,
mit dieser Eisscholle, so von wegen, haha,
ja,
wir haben was gegen die Frauenrechte getan. Haha.
Aha.
Ja. Damit können wir uns brüsten, so im 21. Jahrhundert.
Ja. Ich glaube, wir müssen aber nur mal ganz kurz Chris auch noch ein bisschen, ja, noch erwähnen, ne? Also wie er eigentlich erst so frohen Mutes, oder sagen wir mal so scheinbar frohen Mutes, dann auch in den Verhandlungssaal dann spaziert und Leslie ihn darauf anspricht.
Schön, dass du da bist.
Ja, er hat sich nie so, wo er dann nur sagt, ja, er hat sich nie so schlecht gefühlt wie jetzt, ne? Das sind solche Stimmungstees, die verursachen bei ihnen depressive Phasen. Um dem vorzubeugen, hat er sich irgendwie 2 Vitamin B12-Shots setzen lassen, ja, und dann quasi seine Nahrungsergänzungsmittel und Kräutermedikamente dann auch nachgestockt. Und mit dieser riesigen Pillendose.
So. Ja, oh, und wo er dann gleich auch zack, 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 zack aufmacht.
Ja, das ist so ein Dosierer, ne? Also wo dann quasi deine Wochentage oder deine Monatsplanung, ja, irgendwie dann machen kannst. Und das wird dann
allein schon die Reisetasche, die er da, ja, die Reisetasche, die er dahin, ja, pappt.
Der ganze Tisch steht dann voll mit seinem Kram. Ja, ja.
Na, okay, gut. Die Verhandlung beginnt. Chris fragt Leslie, wann ihre Beziehung zu Ben begann, ob sie jemals eine besondere professionelle Behandlung erfahren hat und ob sie jemals ein Gesetz gebrochen hat, um die Beziehung zu vertuschen. Leslie antwortet, dass die Beziehung zwischen ihr und Ben nach ihrem Ausflug nach Indianapolis begann. Und gibt zu, dass sie gegen die No-Dating-Regel verstoßen hat, besteht aber darauf, dass sie nie eine Sonderbehandlung erhalten oder etwas Unmoralisches getan hat. Chris glaubt jedoch, dass Leslie lügt und sogar der Bestechung schuldig sein könnte und hat 14 Zeugen aufzubieten. Leslie ist verärgert und beleidigt über diese Anschuldigung, aber Chris betont, dass es seine Aufgabe als City Manager ist, alle möglichen Fälle von Korruption in der Regierung umfassend zu untersuchen. Ich glaube, er ist der Einzige, der das als seine Aufgabe sieht. Leslie ist entschlossen, sich gegen diese Anschuldigung zu wehren und beweist im Laufe des Prozesses erfolgreich, dass sie von Ben nie eine Sonderbehandlung erhalten hat und dass ihre Beziehung nicht früher begann, als sie es angab. Chris' letzter Zeuge ist jedoch George Williams, der Wartungsarbeiter, der Zeuge war, wie Leslie und Ben sich küssten, als sie die Gedenkfeier von Little Sebastian vorbereiteten. Da sie ihm einen Geschenkgutschein für sein Schweigen gaben, haben Leslie und Ben ihn damit bestochen. Und ich wusste von vornherein, dass der kommt. Bloß, wo der reingekommen ist, dachte ich mir, warte mal, ist das der gleiche?
Ist es der?
Ja, ist der. Ich habe extra noch das andere gemacht. Er trägt bloß keine Brille.
Ja.
An den Tag.
Ja.
Das hat mich irritiert.
Das ist dann auch die Szene, wo ich dann wahrscheinlich dann im Schnitt dann dieses Law and Order Geräusch, dieses Bang Bang, dann einbringen werde, ja, quasi. Ja.
Also das, aber ja, das ist mir eigentlich gleich als erstes eingefallen. Ich fand's lustig, kam die da schon?
Das ist ja schon, das sieht ja schon los mit dieser Einblendung, ne? Hier dann hier Next Day, ja, Trial of Leslie Knope, wo das dann einfach mal diesen schwarzen Bild dann auch eingeblendet wird. Da geht das ja schon los mit dieser Law and Order. Mit dem gleichen. Und Leslie sagt es ja auch, ne? Sie hat irgendwie 200 Folgen Law and Order gesehen. Sie weiß ganz genau, wie sie sich zu verhalten hat.
Ja. Mhm. Aber wie gesagt, war das dann schon dem Fall, wo dann seine Ex-Frau schon kam?
Das,
oder kommt die später?
Nee, das kam ja hier schon. Ne? George Williams ist ja dann der Letzte. Okay. Und wir können jetzt ja gerne mal so die ganzen Zeugen mal aufzählen, was uns da so aufgefallen ist. Ne?
Naja, wir haben ja erstmal Tammy 2. Ne?
Ich glaube, die ist am erwähnenswertesten, aber vielleicht sollten wir vorher, ja, Ron noch anbringen, einfach nur für die Kontinuität.
Ja, stimmt. Okay, nur fürs Protokoll. Aber da, finde ich, hat es dann wieder Zusammenhang zum
Ja, aber ne? Das ist eine Charaktereigenschaft, zur Handlung selbst.
Ja. Wo sieht der Anfang? Kann man hier aufnehmen? Sie sind am.
Sie sind wohnhaft in.
Ich hab's nicht gehört. Ich habe gesagt. Die ganze Zeit. Ich kann
nicht. Ja, ja. Wir haben ja auch nicht, wir haben ja noch gar nicht erwähnt, dass die Protokollantin ja Ethel Beavers ist, ja, aus unserem vierten Stock, ja, da die Verwaltungsangestellte.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Hat ja hier den nächsten Gastauftritt, die hat ja auch gesagt, ich habe nichts gehört. Und dann vor allen Dingen mitten in der Ausführung gut, ja. Dann, ne? Dann, sie ist hier. Und dann kommt ja dann quasi wieder Tammy 2. Ja. Wie du im Hintergrund nur siehst, wie er dann flüchtet, fand ich auch wieder klasse. Das ist auch so ein kleines Detail, was einem schnell entgehen kann.
Aber auch vorab, wo die sich da gesammelt haben, und Kaffee, ne, da gebracht wurde und die dann festgelegt haben, sie müssen rausfinden, welcher Typ das ist. Ne? Und das Geile ist, wo doch Andy eine Aufgabe kriegt. Andy, du gehst in mein Büro, da ist ein Ordner.
Wie er so wegzoomt.
Ja.
Ja. Andy, okay. Andy, bleib hier, ich bleib hier. So, ja, ich habe verstanden. Ich soll die Akten in die Schublade packen. Also,
in den Ordner packen, ja.
Und auch dann
das Geile, ich gehe mit.
Ja, Ron kriegt ja auch die Aufgabe dann, ne? Also er soll alle Department Heads oder irgendwie fragen nach Informationen. Also, ja, er kennt die Namen der anderen Abteilungsleiter nicht. Donner nur sagt, oh, was ist das nur mit den Leuten hier? Oder was ist das mit den Kerlen hier?
Ja. Mit den Männern, ja. Ich gehe mit.
Großartig.
Aber ist das auch da, wo Ron dann wiederkommt und nichts erfahren hat und dann.
Nur mit eben dieser Aussage, dass wo Chris ein Killer-Witness, habe ich es im Original, also quasi einen sehr überzeugenden Zeugen noch hat. Und dann Leslie ja nur bittet, ne, er soll irgendwie aus den anderen Leuten herausquetschen, wer das ist und sie zum Schweigen bringen. Und dann nur. Ja, das lässt sich einrichten. Noch mit diesem Zwinker noch dazu.
Aber nicht wehtun.
You got it.
Ja. Ich finde es auch toll, dass April. Nee. Wie heißt sie?
Anne, meinst du vielleicht?
Anne, ja, danke. Anne die Aufgabe bekommt, ihr zu schreiben, alle paar Minuten, dass es gut wird. Mhm. Und dann tippelt die da so raus im Schreiben. Wo ich mir dachte, Alter, das sah so lächerlich aus. Unglaublich.
Ah, aber ist doch eine nette kleine Aufgabe.
Ja.
So, wir waren stehen geblieben, aber bei Tammy Swanson, ja, so als Zeuge. Willst du machen?
Ja, wo sie dann schön reinkam. Tammy, können Sie beweisen? Ah, ich kann das sowas von beweisen.
Ich habe Fotos.
Ich habe Fotos. Und dann, aber Sie wissen schon, wenn Sie falsches Zeugnis hier ablegen, wo Chris dann sagt, ich werde Sie dafür Rechenschaft schuldig, Sie können Ihren Job verlieren und alles, was Sie haben. Ah, ich habe doch gesagt, ich habe keine Fotos.
Ja.
Gar nichts habe ich. Ich habe einfach gar nichts. Hey, Leslie, ich mag Sie. Tschüss.
Ich genau, im Kino. Viel Glück, Leslie.
Ja. Aber so ein, also diese Angst, das fand ich interessant, dass die wirklich so Angst vor Chris hat. Das heißt, der hat ja eine übelste Autorität.
Naja, ich meine, ihren Job zu verlieren, das ist ja schon nicht ohne. Das ist ja quasi ihr Machtkonstrukt, das sie da aufgebaut hat, ne, als Leiterin der Bibliothek.
Aber trotzdem, das ist so dieses wo ich sage, man hat doch schon Angst vor ihm. Obwohl ich nie so als böse.
Ich muss jetzt aber mal sagen, lass uns doch mal kurz über Chris sprechen, gerade in der Folge.
Ja.
Wenn man mal so diesen Comedy-Anteil da mal wegnimmt, so dieses überzogene, quasi diese überzogene Freundliche Angst, Einnehmen von diesen ganzen Kräutermedikamenten und dann hast du nicht gesehen. Aber wie er seine Rolle hier ausübt, das finde ich schon sehr respekteinflößend. Ja, also dass er wirklich konsequent dann auch der Sache nachgeht und vor allen Dingen eben professionell ist. Ne? Und grundsätzlich erstmal seine Aufgabe so interpretiert, ne, dass er Bestechung und Korruptionsvorwürfe aufklären muss. Ja? Dass er in diesem Punkt erstmal davon annehmen muss, dass sich beide der Bestechung strafbar gemacht haben. Und er hatte ja auch recht. Ja? Das kommt noch mit dazu. Er hatte ja nicht zu das ist ja alles nicht zu Unrecht passiert. Und das fand ich richtig gut, dass er da halt zwischendurch in seiner Annahme keine Kompromisse macht und lässt ihn dann halt auch erstmal der Korruption dann auch bezichtigt, ne? Bevor er eigentlich alle Zeugen aufgerufen hat. Aber wir wissen ja auch, wenn er den Zeugen aufruft, wird er seine Geschichte ja schon kennen. Das heißt, er wusste zu dem Zeitpunkt ja schon, dass er sich durchaus der Bestechung strafbar gemacht hat und schuldig gemacht hat.
Ja,
ne?
ja.
Umso besser fand ich es dann aber auch am Ende der Episode, als er dann nochmal auf Leslie zugeht. Also wie die das auch gelöst haben, dass sie das nochmal aufgenommen haben. Ne? Weil das ist meistens aber so eine Krankheit von AutorInnen, dass sie quasi die Charaktere nicht miteinander sprechen. Und dass sie das nochmal aufklären. Er sagt, das musste er machen, das ist seine Aufgabe. Und Leslie auch sagt, ja, sie versteht das ehrlich. Ja, ich verstehe das wirklich. Das finde ich, fand ich richtig gut, dass sie das auch nochmal thematisiert haben. Dass das nicht so als ja, so als unausgesprochener ja, Problemfaktor im Raum steht. Das hat mir richtig gut gefallen.
So, dann muss man natürlich noch erwähnen, die anderen Zeugen, ne? Unter anderem Tom, der ja nochmal erwähnt wird, hey, du hast ja Leslie auch geküsst und er das dann auch aufklärt. Ich finde aber auch Aprils sehr schön, ne? Die ja dann, glaube ich, gleich, ich glaube, sich aufregt, oder?
Naja, aber so gespielt aufregt, ne? So überzieht dann quasi, genau. Als wenn sie irgendwie vor so einem großen Gericht dann irgendwie des Kapitalverbrechens angeklagt wird.
Ich weiß gar nicht, warum sie da steht. Ethel ist die da hier sitzen müsste. Denn sie.
Ja, Ethel war es. Ja, stimmt, es war Ethel.
Ja. Ich belange mich selbst wegen Verletzung des Gerichts und
Andy fand ich auch gut, ne? Er hat den Laptop, er wusste nicht, dass der Laptop nicht ihm gehört oder er wusste nicht, dass der Laptop jemandem gehört und als er gemerkt hat, dass er ihn zurückgeben muss, hat er leider schon Spaghetti drüber verschüttet. So, welcher Laptop eigentlich, Andy? So, Objection, ne? Aber der Einspruch. Er wollte dann quasi selber noch Einspruch erheben gegen seine eigene Aussage. Das ist mega. Richtig schön goofy. Ja. Oh. Ja, gut. Na, dann gucken wir doch mal, wie es weitergeht, oder? Als Leslie nämlich erkennt, dass ihr Job jetzt auf dem Spiel steht, versuchen sie und das Parks Department eine Gesetzeslücke zu finden, aber Ron rät Leslie, sich einfach schuldig zu bekennen. Alle im Parks Department versichern Leslie, dass sie sie weiterhin respektieren werden. Leslie gibt vor dem Ausschuss zu verstehen, dass sie, nicht zu verstehen, nochmal. Leslie gibt vor dem Ausschuss zu, dass sie den Wartungsarbeiter tatsächlich bestochen hat, aber ihre Strafe ist dann lediglich eine zweiwöchige Suspendierung mit Bezahlung. Also, was für eine Scheißstrafe, oder? Zum Schluss fragt Leslie Chris, warum sie noch nicht gefeuert wurde. Chris enthüllt daraufhin, dass Ben ein privates Treffen einberufen hat und volle Verantwortung für die Bestechung übernommen hat und als stellvertretender City Manager zurückgetreten ist. Woraufhin er sich bei Leslie entschuldigt und klarstellt, dass er nur seinen Job gemacht hat. Dann schlägt er, also das hat man ja gerade eben schon besprochen, dann schlägt er ihr vor, dass sie mit der Gerichtsstenografin Ethel Beavers nochmal sprechen soll, um ihr das Protokoll der Sitzung vorzulesen und fügt hinzu, dass von allen anderen Frauen, mit denen er Ben gesehen hat, Leslie die einzige ist, die seiner Meinung nach seinen besten Freund wirklich verdient hat. Ja, so ein kleiner Twist, ne? Also ich fand das schon stark mit diesem Kniff dann, ne? Als dieser Kronzeiger aufgezeigt wurde und sofort, als er den Raum betreten hat, Leslie sofort wusste, oh, das hatten beide nicht mehr auf dem Schirm. Du hast wirklich förmlich gespürt in der Folge, wie sich die Schlinge zuzieht, oder? Also auch wenn es Parks and Rec ist und auch wenn das alles noch Neid und Tun hat, aber du hast gemerkt, jetzt sind aber auf einmal die Stakes nach oben gegangen. Also die Fallhöhe war auf einmal immens höher und auch, dass es so thematisiert wurde, ne? Auch dieses Gespräch da mit Leslie und Ron, wo sie irgendwie irgendwelche Gesetzeslücken versuchen rauszufinden, wo Donna noch irgendwie erkennt, ne, dass es Schwarzen noch immer nicht gestattet ist, auf den Bürgersteigen zu laufen. Oder April erkennt oder April rausfindet, ne, dass alle Frauen, die lachen, grundsätzlich Hexen sind.
Ja.
Aber als Ron dann Leslie sagt, ne, sie ist ein guter Mensch. Und gute Menschen unterscheiden sich von schlechten dadurch, dass wenn sie eben Mist machen, dass sie dann auch dafür einstehen. Und dann aber auch zu erkennen gibt, als Leslie sagt, sie könnte ihren Job verlieren, mit diesem Nicken das auch bestätigt. Ja, also das ist beiden klar, dass sie dafür tatsächlich gefeuert werden könnte. Und spätestens an dem Punkt hätte ich dann irgendwie gedacht, okay, dann ist aber auch deine politische Karriere damit sehr wahrscheinlich hin. Und das wurde ja nie erwähnt. Weißt du, vielleicht ist es nicht der richtige Moment, keine Ahnung. Aber irgendwie hätte ich gedacht, dass es nochmal erwähnt würde in diesem Atemzug. Wurde es nicht, okay. Aber trotzdem fand ich es krass, wie sie hier innerhalb von kürzester Zeit so einen richtig tonalen Shift gemacht haben. Und ja richtig große Fallhöhen reingebracht haben. Das fand ich wirklich bemerkenswert in der Episode.
Ich fand auch gut, die Kniffe, die sie versucht hat, um ihn noch zu, aus dem Konzept zu bringen. Ja. Erstmal, sehen Sie die Frau, die sie bestochen hat? Ja, da. Er zeigt hinter mich. Da. Und da sitzt kein Schweifen. Ja. Oder den zweiten Trick mit, hatten Sie eine Brille auf? Nein, ich hatte keine Brille auf. Ja. Aha, können Sie denn überhaupt lesen ohne die Brille? Lesen Sie mal das hier vor. Ohne meine Brille sehe ich leider gar nichts, deswegen kann ich Ihnen nicht sagen, was hier steht. Haha, sag ich doch.
Ja. Das fand ich so geil. Vor allem Leslie will sie dann noch hinauszögern, ne? Also ja. Bevor sie die Erkenntnis hat, dann dafür einzustehen, will sie noch sagen, ja, sie fordert einen 55-tägigen, was ist das eigentlich, Recess? Was ist denn das deutsche Wort dafür? Verhandlungsverlegung, Verhandlungspause oder so ein, ne? Einfach nur mehr Zeit dafür zu bekommen, dann kriegt sie ja halt 30 Minuten. Ich meine, da ist die Faktenlage ja schon wirklich erdrückend. Ja, das kann man ja der nicht anders sagen.
Das ist richtig. Ja. Aber siehst du, wo du jetzt gesagt hast, dass Donna erkannt hat, dass sie Schwarze keine Bordsteine benutzen können, ne? Mhm. Im Deutschen hat die ein Wort gesagt, was ich gar nicht kannte. Es ist Schwarzen nicht erlaubt, Boudoirs zu benutzen. Uff. Oder Boudoirs.
Boudoir? Das habe ich schon mal gehört.
Das ja, Wort. Boudoir kenne ich. Das Wort Boudoir, aber das hat nichts mit Bordstein zu tun.
Tja. Wer weiß. Also,
das ist komisch.
Kann ja auch einfach. Manchmal ist es vielleicht auch einfach so eine Entscheidung, das, was auf ihre Mundbewegung am besten passt, zu nehmen. Und dann kann das auch schon echt mal sinnentfremdet sein. Ne?
Ja.
Manchmal liegt es vielleicht auch einfach nur da dran.
Ja. Trott war's. Das sagt mir gar nichts. Naja, egal. Hat mich jetzt ein bisschen... ja. Aber ich fand es auch schön, wie er sich dann geopfert hat, Ben. Mhm. Und ich fand das richtig, weil er eh nicht an den Job so hängt.
Ne? Ich glaube, da greift man jetzt gerade ein bisschen vor, weil das kommt jetzt, also dieses Treffen von Ben und Chris, das kommt jetzt zum nächsten Absatz, aber findest du, dass er nicht an seinem Job hängt?
Naja, also er, oder besser gesagt, er erkennt an, dass Leslie besser für ihren Job ist, als er für seinen, weißt du? Also lieber... Ja. Er als sie, sie mehr machen kann, würde ich jetzt schätzen.
Ja, also da würde ich schon mitgehen. Ich denke auch, das ist dann auch eine Entscheidung gewesen, die er relativ kurzfristig getroffen hat, ne? Weil ihm ist in dem Moment erstmal klar geworden, er wurde dann wahrscheinlich dann auch informiert darüber, ne? Also wie der aktuelle Fortschritt dann ist. Ihm war klar, dass wenn er das nicht macht, fliegt Leslie raus. Ja, und das ist dann sozusagen so die einzige Möglichkeit, die er gesehen hat, um quasi ihre Karriere zu retten. Seine dafür aufzugeben. Und ich glaube, das ist eigentlich also der Punkt, ne, den man dann wirklich erwähnen sollte. Na, ich glaube, wäre jetzt dieser Kronzeuge nicht da gewesen und wäre dieser Bestechungsversuch jetzt nicht aufgeflogen, dann hätte er das natürlich nicht angeboten. Ne. Aber hier ging es ja nur darum, ne, entweder er fliegt oder sie fliegt.
Das ist richtig. Einer muss. Da hat man jetzt nicht wirklich.
Aber so Tobi, ich kann dir schon mal versprechen, das wird wirklich ein. Also, dieser Handlungsstrang, der endet jetzt an der Stelle erstmal. Also, diese Nummer, Beziehung, ja oder nein, und ist das überhaupt erlaubt? Aber daraus folgt was Großartiges, das kann ich dir jetzt schon mal versprechen.
Na dann.
Ben als Freelancer, beziehungsweise Ben auf dem freien Arbeitsmarkt. Da gibt es noch einige Situationen, die wären super. Das kann ich dir echt versprechen.
Er macht eine Firma mit Tom auf.
Das kann ich dir versprechen, passiert nicht. Glaube ich zumindest.
Na gut, dann bringen wir das Ganze mal zu Ende.
Bring it home.
Ja. I'm bring it home. Leslie hört zu, wie Ethel die Abschrift von Bens Treffen mit dem Gremium vorliest. Chris hatte Ben gefragt, ob der Skandal und der Verlust seines Jobs es wert gewesen sei. Und Ben antwortete, dass er nichts bereue, weil er Leslie liebe. Leslie veranlasst Ethel, die Abschrift erneut zu öffnen und erklärt ihr in einem Protokoll ihre Liebe zu Ben. Später in der Nacht nimmt sie Ethel mit zu sich nach Hause, um Ben das offizielle Zeugnis vorzulesen. Nicht mit sie. Nee. Sie kommt ja zu ihm, ne? Nicht zu ihr.
Ist das nicht das Haus von Andy in April und Ben?
Naja. Später in der Nacht nimmt sie Ethel mit zu sich nach Hause. Zu ihm nach Hause.
Na, okay, ist egal. Vielleicht waren sie ja bei ihr zu Hause, um das Protokoll aufzunehmen, ja, weil muss ja irgendwo aufgenommen worden sein, aber na, ich dachte, ist vielleicht auch ein bisschen umständlich. Ja.
Ist ja Boogie.
Sie waren in einem Haus.
Jetzt nicht so.
Sie waren genau, in einem zu Hause.
Einem Haus. Ja. So. Aber da wurde noch gar nicht erwähnt, was dann der größte Plot-Twist in der ganzen, also, ne, in der ganzen Folge. Null erwähnt.
Na, erzähl.
Na, der Kronzeuge Jerry.
Das kommt doch am Ende.
Sich rausstellt. Na ja.
Naja, das kannst du doch ganz am Ende noch hinterherfügen. Ne?
Okay, dann machen wir erstmal das. Dann lassen wir das jetzt noch spannend offen. Kronzeuge Jerry.
Worum es da wohl gehen soll. Ne? Was kann Jerry da schon
bam,
mitbringen?
Bam,
ne?
Bam.
Nee, wir sind bei.
Bum, bum. Ach ja. Da-dum.
Das war Law and Order.
Okay, aber ja, aber es ist sehr, sehr niedlich. Also ich finde es erstmal toll, wie begeistert Ethel das immer vorliest. Ne? Stopp, hör auf rumzuspringen. Stopp.
Ja.
Ich kann nicht, ich muss mich bewegen.
Da vor allem, wenn ja die ganzen Abgeordneten dann noch in dem kleinen Zimmer sitzen, wahrscheinlich das Büro von Chris. Ja. Chris hat die ganzen Hampelmänner gemacht. Er macht ja wirklich Hampelmänner. Ja. Fand ich schon teuer. Aber wie abgeklärt und ruhig Ben da schon ist, wirklich so resigniert, das eigentlich schon sich darüber im Klaren, ne, was das für ihn bedeutet. Das fand ich schon bemerkenswert.
Ja, nee, das ist auch, also es ist eine sehr, sehr liebevolle Geste.
Mhm.
Auch wenn dann Chris heult ohne Ende. heulen, weinen und weinen, Weingeräusche, weitere Weingeräusche, ja. Ende.
Schniefen, ja.
Ja.
Toll fand ich dann halt auch die Frage, ne, im Protokoll dann nur von Chris, ne, dieses ganze Rumgeschleiche, ja, das auf das Spiel setzen der politischen Karriere an allen drum und dran. War es das wert? Und Ben dann halt nur ganz kurz antwortet, ja, das war es ihm wert, ne, weil er Leslie halt liebt. Das fand ich wirklich toll.
Das ist richtig. Und du hast recht, ich sehe es gerade, er wartet bei Leslie zu Hause.
Ah, doch, okay. Also ich dachte nämlich, dass das April's in Andys Haus ist. Okay, gut.
Nee, kann ich mir nicht vorstellen, weil das sieht so schön aus.
Ah, okay.
Aber, lustig, in ihrem Zuhause leuchtet überall schon alle Lampen. Und er sitzt draußen.
Tja, was soll ich sagen, das sind die Amis, ne? Muss immer fest beleuchtet sein. Vielleicht hat sie Angst vor Einbrechern und denkt, wenn sie die Lichter anlässt, dass dann quasi die Leute denken, da ist jemand zu Hause.
Das stimmt.
Das Kevin allein zu Hause ding, weißt du?
Na, so Schaufensterfiguren.
Ja, genau, die sich so völlig roboterhaft bewegen und irgendjemand dann natürlich denkt, dass das echte Menschen sind.
Natürlich. Ich find's auch lustig, wo dann Ethel am Ende sagt, okay, kann mich jetzt jemand nach Hause fahren?
Ja, stimmt. Aber auch keiner reagiert, ne? Ich glaube, die sind schon auf dem Weg ins Haus rein und die stehen halt noch vorm Auto.
Nee, die knutschen. Ja. Die knutschen noch oder kuscheln.
Ah, okay, ich dachte, ich habe eine Bewegung gesehen.
Ah.
Ne? Okay, aber ja, komm, dann hauen wir noch dein Plot-Twist hinterher hier.
Also, Jerry sitzt als Kronzeuge da. Leslie kommt nach vorne. Sagen Sie bitte für das Protokoll Ihren Namen. Gary Gert. Oh, Jerry, du kannst nicht mal deinen eigenen Namen sagen. Fand ich so geil. Das ist mein Name. Was? Ja, an meinem ersten Tag hier wurde mein Vorgesetzter, nannte er mich Jerry und ich habe ihn nie verbessert. Du heißt Gary Gert? Ja. Das geht gar nicht. Und auch Chris, nee, das geht nicht.
Wie sie erst versuchen, so drauf klarzukommen, das abzuschütteln. Und dann Leslie dann sagt, sie möchte eine Verhandlungspause, sie kommt darauf nicht klar. Und Chris dann halt nur einstimmt, ja. Ja. Gary Gergic. Ich hatte, glaube ich, schon mal erwähnt, dass Jerry ja mehrere Namen hat im Verlauf der Serie. Ne? Also kann ich dir auch sagen, Gary ist nicht der Letzte.
Schön. Weil sie alle immer nicht. Aber das ist ja sein offizieller Name, ne?
Jetzt zumindest sein Name laut Urkunden. Ja.
Achso. Okay. Na, aber geil ist auch. Na, ich nenne dich jetzt Jerry. Ich kann mich nicht dran gewöhnen. Ne?
Genau, und dann einfach wieder zurück. Ja, wir bleiben bei Jerry. Okay.
Ich krieg Jerry nicht hin.
Ich glaube, das geht uns Jerry, allen so. Gehen. Er wird immer Jerry bleiben. Ah,
schön.
Herzlichen Dank für Ihren Anruf im Grünflächenamt. Leider sind alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gespräch. Bitte haben Sie etwas Geduld.
So, dadurch, dass beim Tobi irgendwie gerade das Internet ausgefallen ist, müssen wir das jetzt irgendwie mal behelfsmäßig über die Bühne bringen. Ich habe jetzt gerade noch eben mit ihm telefoniert. Ja, Terminfindung ist manchmal nicht so einfach, deswegen habe ich gesagt, komm, wegen den letzten paar Minuten Aufnahmezeit bringe ich das mal schnell über die Bühne. Wir gehen mal direkt in den Bewertungsbereich über, in unser Town Hall, dann schauen wir doch mal, wie die Episode angekommen ist. Und zwar Folge 9, Staffel 4 mit dem Titel The Trial of Leslie Knope wurde von IMDb mit 4 Sternen bewertet im Durchschnitt und von der Serialized selbstverständlich wieder etwas besser, wohlwollen da mit 4,5 im Durchschnitt. Das heißt, eine sehr, sehr gute Bewertung und ja, der Tobi, wie auch ich, wir sind uns auch einig, indem wir hier Serialized beipflichten und sagen, 4,5 ist die Bewertung, die wir hier für angemessen betrachten. Ja, ich glaube, die Folge kann man als Highlight-Folge sehen, nicht nur was den Bewertungsdurchschnitt angeht, sondern halt auch eben wieder der Blick auf die Handlung ja, auch gerichtet. Das ist diesmal die Kulmination der Staffelhandlung bis hierhin, ja, auch der große Konflikt, das große Risiko, das sich hier wirklich seit einigen Folgen auch in der letzten Staffel schon aufgebaut hat, wird hier thematisiert und ja, es wird eine Lösung dafür auch gefunden. Und damit hat man auch den Abschluss ja, dieses Handlungsstrangs dann auch erkannt, beziehungsweise auch herbeigeführt. Und jetzt geht man in die nächste Folge offensichtlich mit einem neuen, ja, leeren Schachfeld. Und dann kann man auch mal erwarten, was als nächstes passiert. Humor fanden wir beide, waren in der Episode sehr, sehr gut vertreten. Aber wesentlich ausschlaggebend für die Bewertung ist im Endeffekt die Handlung selbst gewesen. Ja, die Charaktere, die Auflösung für die einzelnen Charaktere, wie sie sich verhalten haben. Gerade ganz, ganz speziell auf Chris, Leslie und Ben auch geachtet. Fanden wir beide wirklich sehr, sehr gut. Und ja, sind deswegen der Meinung, 4,5 ist eine angemessene Bewertung für diese sehr, sehr, sehr gute Folge. Ja, ich hatte noch das Trivia ganz unterschlagen. Wichtig zu erwähnen, Anns Laptoptasche, die wir mal kurz gesehen haben, ist die Laptoptasche, die ihr Mark geschenkt habt. Na, damit haben wir sie zum zweiten Mal wieder gesehen, seitdem Mark nicht mehr in der Serie auftaucht. Und natürlich noch der Hinweis auf die kleine, wie sagen wir, Credit Scene. Ja, wir erfahren ja, dass Jerry eigentlich Gary heißt. In der Episode Time Capsule, also Folge 3 der dritten Staffel, erfahren wir aber auch, dass seine Mutter ihn Gerald genannt hat. Und der Name wird üblicherweise mit Jerry abgekürzt. Also schon so eine kleine, so ein kleiner Widerspruch in der Rahmenhandlung bisher. Ja, es ist nicht wirklich linear, wie man hier erzählt. Ja, kann man jetzt sagen, ist eine Kleinigkeit, aber ich finde schon, dass es ein wesentlicher Fakt ist, der hier übersehen wurde. Ja, das ist halt einfach ein bisschen geredconnt worden an der Stelle. Aber ja, es ist halt auch der Witz. Muss man auch dazu sagen, es ist der Witz, dass Jerry halt jetzt hier den zweiten Namen bekommt und wie ich es in Tobi auch schon geteasert habe, es wird nicht der letzte Name sein, den Jerry bekommt. Ja. Okay. Ja, was soll ich sagen? Ne? Sorry für die etwas unorthodoxe Abmoderation hier. Der Internetausfall, den Tobi hier gerade erfahren hat, der ist offensichtlich ein bisschen schwerwiegender. Deswegen haben wir uns jetzt eben darauf geeinigt, dass ich das schnell selber abhandle und wir eben gucken, dass die nächste Folge dann wieder wie gewohnt und wie geplant aufgenommen werden kann. Ja, wie immer noch der kleine Hinweis, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, gebt uns gerne Kommentare, folgt uns auf den Social Media Plattformen, die wir auch im Outro noch mitgenannt haben. Und eigentlich habe ich hier nicht mehr hinzuzufügen, außer vielen Dank und macht's gut. Tschüss.
Diesen Podcast auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Podcast.de, Amazon Music, Deezer, RTL Plus, einem anderen Podcatcher eurer Wahl oder direkt auf unserer Homepage bewerten und kommentieren. Wir sind dankbar für jedes konstruktive Feedback und freuen uns über eure Bewertung. Folgt uns auch auf Insta, Threads, Facebook und Serialized oder schreibt uns eine E-Mail. Und wenn ihr selbst mal bei uns mitmachen wollt, dann tretet gerne über die aufgezählten Kanäle mit uns in Kontakt. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes und falls ihr es nicht schon gemacht habt, bitte abonniert uns beim Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns auf und über euch. Macht's gut.